Shalom allen Zuschauerinnen und Zuschauern zum Wort zum Shabbat. Mir persönlich fällt es schwer, heute nach all den Nachrichten, nach all dem, was passiert ist. Wir haben nicht Shalom, sondern Israel ist im Milchama, im Krieg, nach einem schrecklichen Pogrom, wie wir jetzt zuletzt gehört haben, 1300 israelischen Bürgern im Süden Israels. Mir fällt es da schwer, zurückzukehren zur Torah, aber die Torah hört nie auf. Der Krieg fing ja gerade an, oder der Überfall der Hamas auf Israel, an Simchat Torah, wenn die Torah wieder von vorne begonnen wird zu lesen, sodass wir heute den Wochenabschnitt Bereshit und damit den Tanach, die Torah, überhaupt beginnen. Ich begrüße dazu in Haifa Yuval Lapid. Yuval, wie geht es dir jetzt? Du bist sicher in Haifa, nicht wahr?
Ja. Ich danke dir sehr. Wir haben hier schon ein Gespräch geführt. Ich bin, das heißt, nicht in Haifa, bei Haifa, Kiryat Yam und Kiryat Shmuel. Und weißt du, wie ein Jude sagt, was soll ich dir sagen? Ich fühle mich, weißt du, ich fühle mich, und auch liebe Hörerinnen und Hörer natürlich von After, sehr sicher. Weißt du, denn ich spüre, um das auszuweiten in eine psychologisch-theologische Deutung, dass Gott etwas Großes hier plant. Natürlich ist es dieses Massaker, von dem du ja sprichst, mittlerweile 1300, wie du sagst, und ich bin ja involviert mit Soldaten, Gott sei Dank darf ich auch Soldaten begleiten und Ärzte und Krankenpfleger. Verstehst du, ich sitze ja nicht nur hier und genieße die Landschaft, sondern ich werde gefordert und ich möchte auch gefordert werden. Nächste Woche habe ich eine Riesenagenda, weil ich mit Freunden fahre, um Soldaten auf Hebräisch natürlich zu ermutigen mit der Kraft des Wortes. Das heißt, es wird, wie ich mit dir heute mache, ein Wort zum Schabbat, wird es ein Wort zum Sonntag und Montag, Dienstag etc. geben, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ich spüre deutlich, und das habe ich auch vielen Menschen hier gesagt, dass Gott etwas Großes hier plant. Verstehst du? Es ist natürlich etwas Furchtbares passiert. Letzte Woche, ich erinnere mich, war ich in der Synagoge. Es kursiert nur Gerüchte und mittlerweile sind daraus Fakten geworden. Aber verstehst du, und ich habe den Menschen erzählt und ich bekomme viel Zuspruch, und das möchte ich auch mit Haftar teilen, sehr viel Überzeugung, dass Gott etwas hier Großes plant. Warum plant er etwas Großes? Weil es ja auch, in großen Dimensionen passiert ist. Wie du gesagt hast, so ein Pogrom, so etwas leider entsetzlich geplant ist. Ich habe vorhin wieder mit Menschen gesprochen, dass er ein Jahr lang dran gebastelt wurde, ohne dass wir heute eine Politiksendung machen. Aber vorhin hat mir ein Mensch gesagt, er habe im Internet gelesen, ein ganzes Jahr haben diese Menschen das geprobt und justament diesen Tag ausgesucht, 50 Jahre nach dem anderen großen Kahlschlag am 6. Oktober 1973. Aber ich spüre durch das, was passiert, auch in Deutschland, auch die Sympathiebekundungen in Deutschland, bei dir und bei anderen Freunden, Schweiz, Österreich, passiert etwas sehr Großes. Natürlich mit sehr viel Schmerz auch, mit sehr viel Antisemitismus in Deutschland und Hamas-Sprüchen in der ganzen Welt. Aber ich spüre, dass etwas Großes geplant wird, um, das wird ja unser Thema heute sein, das Böse an der Wurzel zu packen und zu beseitigen, transformieren.
Ja, also selbst die, die säkular sind, seien es Christen oder seien es Juden, sagen ja auch und empfinden es, Israel wird nicht mehr sein, was es gewesen ist.
Ja. Und ich sage dir auch ganz offen, auch die Welt, weißt du, ich habe ja Kontakte, auch durch deine neue WhatsApp-Gruppe, zu der du mich eingeladen hast, ich habe ja Kontakte zu meinen Schülern und Studenten, verstehst du, die spüren ja auch eine solche Erschütterung in Bezug auf unser geliebtes Volk durch das, was passiert ist, die spüren auch. Verstehst du, diese Menschen spüren auch, dass sie ihr Verhältnis zum Judentum und zum Beistand Juden gegenüber, auch in Deutschland, nachdem ja gestern schon palästinensische, Moment, da habe ich gerade eine Mitteilung bekommen, Raketenfeuer, und da habe ich gerade Alarm mitbekommen, aber es ist noch keine Sirene.
Ja, hörst vielleicht du? Kannst du es leise stellen oder ausstellen, ja, solange.
Mal schauen, ob ich das hier beenden kann. Das ist eine App, nennt sich das.
Ja, das ist eure Warn-App, ne?
Ja. Wie mache ich das hier aus? Die kann man hier gar nicht ausschalten. Ah, doch, hier ist sie. Ist eine Sekunde. Sende, ich bin in Sicherheit. Ja, jetzt ist es aus. Ich hoffe, wir haben noch keine Sirene gehört. Das heißt, diese permanente Gefahr ist natürlich da. Und meine Frau hat eine App installiert, die bei uns empfohlen wurde. Ich hoffe, dass wir noch nicht Gebrauch machen müssen. Kurzum, es passiert sehr viel Antipathie und Sympathie weltweit und auch in Israel. Weißt du, Menschen, die spüren, jetzt müssen wir zusammenhalten. Und eins möchte ich unbedingt noch erwähnen. Eins muss ich noch erwähnen, unbedingt. Weißt du, ich bin ein Gegner von Verallgemeinerungen. Und ich möchte wirklich an alle appellieren, an dich auch und wirklich an unsere Freunde in Deutschland. Sagen Sie nicht, die Araber sind Verbrecher. Das ist nicht wahr. Ich habe gestern mit Arabern gesprochen, auch Palästinensern, die höchste Solidarität uns gegenüber verpflichten. Weißt du, ich habe ja einen arabischen Schuster, ich habe einen arabischen Lebensmittelverkäufer, ich habe einen arabischen Arzt, die mir sagen, sie werden uns Juden pflegen, unterstützen, tragen. Araber mit Allahu Akbar. Ja. Die sagen, es ist ein Skandal, was Menschen, die sich Moslems nennen, ihr Verbrechen. Weißt du, das möchte ich deutlich aussprechen.
Ja, schön, dass du das sagst. Ja.
Dass es Araber gibt, richtig fette, in Anführungszeichen, eingefleischte Araber, die sagen, es ist unter aller Kanone, unter aller jedweden Korankanone, was hier passiert. Ja. Und darum habe ich ein Herz für diese Araber, die ja entsetzt sind, weil sie ja spüren, wenn Israel gefährdet ist, ist ihre Existenz gefährdet, denn so sie leben ja durch die israelisch-jüdische Kompetenz.
So ist es. Ja, gut. Du wirst heute über Bereshit sprechen. Du wirst natürlich, das geht bis Kapitel 6. Da geht es also auch um Gut und Böse. Was wirst du dir heraussuchen? Was wirst du
sagen? Ich will etwas sagen. Ich könnte mit dir 5 Stunden arbeiten, aber wir haben uns ja wieder geeinigt auf eine kurze Zeit. Ich will ein paar Bonbons nennen. Zunächst mal, was wichtig ist, was ja auch in unserer Zeit passt, ist ein Anfang. Weißt du, das möchte ich auch unseren Freunden sagen. Es ist ja sehr symbolträchtig, dass wir mit einem Anfang zu tun haben. Es ist etwas passiert. Diese Tragödie ist passiert am Anfang des Jahres. Letzte Woche hatten wir ja den Anfang des Jahres. Wir haben Deuteronomium beendet und Bereshit begonnen. Heute lesen wir den Gesamtzyklus, die 5 Kapitel von Bereshit. Und es ist symbolträchtig, denn ein Jude sucht ja immer nach Symbolen. Ach, gleich muss ich noch ein kleines Symbol erzählen. Übrigens ein ganz wichtiges Symbol zum heutigen Tag. Und zwar heute ist der Freitag, der 13. Dazu muss ich unbedingt was sagen, aber erstmal das. Die Tatsache, dass wir heute im ersten Buch sind und das erste Buch mit im Anfang Bereshit beginnt, zeigt mir, dass Gott wirklich einen Anfang plant. Ich möchte Sie ja alle sensibilisieren, auf Symbole zu achten. Wir sind in einem Anfang. Nicht nur der Anfang der 5 Bücher wird heute thematisiert. Gut und Böse, die Erschaffung der Welt und die Generation, die sich Gott zuwenden und die Generation, die sich von Gott abwenden und die Vorbereitung auf Noah und die Katastrophe, die zu Noah passiert, weil die Menschen nicht auf Gott hören und die Sintflut herbei produzieren, sondern es ist der Anfang eines neuen Prozesses, in dem wir heute sind. Wir kennen den Ausgang nicht, den überlassen wir Hashem, Adonai. Aber es ist interessant, dass wir heute im Anfang sind eines neuen Prozesses, eine neue Entstehung. Und jetzt muss ich noch etwas unbedingt erzählen zum Thema Freitag 13. Das hat mir heute Nacht so gebrannt. Wir haben heute Freitag den 13. und ich möchte das wirklich aussprechen, weil das für mich wichtig ist, die Symbolik von Freitag 13. Rekev, nicht nur, dass Freitag der 13. kein Unglückstag ist, sondern schwarze Magie in den Köpfen von ungebildeten Menschen, sondern Freitag der 13. ist im Judentum ein Fülletag, ein Glückstag, ein Fülletag. Warum? Erstens ist es Freitag und der Freitag ist immer ein heiliger Tag, der auf den Schabbat vorbereitet. Wir bereiten uns auf Schabbat heute vor, mit Krieg, ohne Krieg. Darum ist der Freitag immer ein heiliger Tag. Und wenn er noch dazu mit der Zahl 13, die ich gleich interpretieren werde, behaftet ist, bringt er noch mehr Freude und Erfüllung hinein. Das ist ein Freitag, ist immer ein freudvoller Tag. Und wenn die 13 mit ihm konstelliert, ist es besonders schön. Warum? Weil die 13, jetzt immer wieder eine Numerologie, die ich ja immer wieder einstreue, 13 ist eine Zahl, die im Judentum mit 3 entscheidenden Worten, die ich speziell herausgesucht habe, konnotiert wird. Sie wissen, es gibt ja die Numerologie im Judentum, die Kabbalah. Dr. Angela Fischer, die ich herzlich grüße, die ich ja dir zu verlangen habe, kennt das ja. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Das Herz der Kabbala. Nebenbei erwähnt, kriegen Sie im Amazon. Und da zeige ich die Geheimnisse der Kabbala, das Herz der Kabbala. Und Frau Dr. Angela Fischer, die ich begrüße neben allen anderen, natürlich arbeite das immer wieder heraus mit meinem Buch. Jede Zahl im Judentum hat Bedeutung. Auch die 6 Tage der Schöpfung, 6. Tag, 7. Tag, werden wir noch erwähnen. Und die Zahl 13 hat in sich die Kompaktheit der Zahl 13 entspricht 3 Worten. Erstens Ahava, zweitens Avi, Moment, was haben wir da gesagt? Genau, Echad und Avi. Es gibt 3 Worte, deren Zahlenwerte aus Buchstaben bestehend addiert die Zahl 13 ergeben. Das ist für einen Juden enorm wichtig, der mit Tora arbeitet. Nämlich das Wort Ahava, du nimmst das ja in deinem Motto, Ahavta heißt ja dein Programm, Ahavta, du wirst deinen Gott lieben und dir das Grundwort von Ahavta, nachdem deine Sendereihe heißt, ist Ahava, Alefrei Betei. Und das Wort Ahava im Hebräischen ist ja nicht einfach nur Love wie in Hollywood, sondern ist eine tiefe Verbundenheit Gottes mit seinem Volk, eine tiefe Treue, in dick wie in dünn. Und das Wort Ahava, die 4 Buchstaben, Alefrei Betei, wer Hebräisch kann das nachrechnen, bedeuten 13. Dann das Wort Echad, die Einheit Gottes, Alefred Dalet, ergibt auch 13. Und etwas sehr Berührendes, was mit unserem heutigen Thema zu tun hat, Avi, mein Vater, was Jesus sagt und auch viele andere großen Juden, mein Vater. Das heißt, diese 3 programmatischen Worte, Ava, Echad, Avi, Gott ist die Liebe des Einzigen. Sie können das ja verketten, wenn Sie fortgeschritten sind in kabbalistischer Deutung. Gott ist die Liebe, der einzige, Gott ist die Liebe, und zwar die tiefe Liebe, können Sie auch aus dem Johannesevangelium, ist ja typisch jüdisch, Gott ist die Vollendung der tiefen Zuneigung seinerseits uns gegenüber. Und er ist unser Vater. Er ist der eine und er ist mein Vater, respektive unser Vater. Und darum ist, wenn Sie sich bewusst machen, Freitag der 13., ein ganz großer Tag, und ich möchte Menschen helfen, die immer noch verrückte Ängste haben, weiß ich, Katze unter einem Schornstein, Feger und diese nebulösen heidnischen Vorstellungen, die da grassieren, die wirklich eine Schande sind für ein gebildetes Europa. Ich sage Ihnen, freuen Sie sich heute, ob Freitag des 13., unabhängig vom Monat. Freitag ist, wie gesagt, der 6. Tag. Er führt in die 7. Wichtig, Vollendung beginnt heute Abend in allen jüdischen Haushalten. Sie machen das morgen Abend. Sie haben das ja übernommen. Jesus hat ja noch den Schabbat gefeiert. Er hat den Samstag, heute Abend den Schabbat begründet. Und am 7. Tag geruht. Sie machen das 24 Stunden später durch die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu. Aber machen sich bewusst, liebe Christen und Christinnen weltweit, dass Jesus, ihr Glaubensgründer, mein jüdischer Bruder natürlich noch im Ursprung war, den ich ja auch praktiziere. Freitagabend wird der Schabbat begrüßt, die 6 und die 7. Und darum ist Freitag der 13. nicht nur ein Tag, der traurig ist oder den man einfach neutral betrachten kann, gar nicht. Er ist weder traurig noch neutral, sondern er ist ein Tag der Freude, weil noch einmal die 13 für mich Liebe, Einheit, Väterlichkeit verkörpert und noch den Freitag mit sich bringt, den 6, der zu 7 führt. Und darum möchte ich ihn ein für alle Male für jeden Monat wirklich empfehlen, wärmstens empfehlen, wertschätzen Sie jedweden Freitag, den 13. November oder im September, es spielt keine Rolle. Nehmen Sie diesem Schreckgespenst, unter dem noch Ihre Großväter oder Großmütter, vielleicht auch Sie noch, leiden, wirklich das Grauenvolle weg. Es ist ein freudvoller Tag für jemand, der die Bibel und Thereafter von Rieke von Juwel ernst nimmt. Jetzt sind wir schon bei der 6 und 7, die ich genannt habe. An 6 Tagen schuf Gott Himmel und Erde. Und am 7. Tag ruht er, ist ja auch in der Symbolik, 6 und 7. 6 und 7, 6, ich will kurz erklären, was die 6 bedeutet, sind alle Himmelsrichtungen. Alles ist voller Symbolik und Tiefe, wenn Sie die Bibel betrachten, nicht nur Worte, sondern auch Zahlen. Warum? Die 6 sind die umfassende Zahlen, das ist nämlich ostwärts, westwärts, nordwärts, südwärts, oben und unten. 6, ostwärts, westwärts, nordwärts, südwärts, oben und unten. Das heißt, das Sechsfache, und am 6. Tag sind wir ja heute, und darum wollte Gott schaffen, er könnte jetzt auch in 17 Tagen schaffen können. Gott will uns über Nummern so viel mitteilen. Friedrich Weinert, mein großer Lehrer, sagte ja, wer zählt, erzählt. Das lieben Sie wahrscheinlich auch. Dr. Fischer, meine Studentin, die ich wieder grüße und alle natürlich, aber Dr. Fischer ist eine meiner großen Studentinnen, die ich dir zu verdanken habe, weil sie ja in Hafta war und dann auch mich kennengelernt hat und mich als Lehrer schätzt, weiß das zu schätzen. Die 6 ist die Vollendung der Zeitlichkeit. Ich wiederhole, die 6 ist die Vollendung der Zeitlichkeit. Heute sind wir in der Vollendung der Zeitlichkeit. Gott will bewusst an 6 Tagen erschaffen. Es wird eingeteilt in 6 Etappen. Und heute Abend gehen wir die 7. Und die 7 ist die Vollendung. Ist die Vollendung, nämlich die 6+1. 1 ist die Einheit Gottes. Und Jesus, Joshua, wusste das natürlich, um wieder christlich zu sprechen, und wusste, dass er 6+1 die 7 ergibt. Das ist die Idee dahinter. 6+1 gibt 7. Nachdem die Zeitlichkeit abgerundet ist, gehen wir, um noch einen schönen Begriff zu benutzen, in die Überzeitlichkeit. Das sind so viele Nuancen, die ich Ihnen heute schenken möchte. Die 6 ist die Zeitlichkeit, wie ich sie eben erklärt habe. Die 1 ist die Einheit Gottes. 1 fügt zur Zeitlichkeit die Überzeitlichkeit, nämlich die Erfahrung des Schabbat. Schabbat bedeutet wirklich Niederlegung von all dessen, was uns mit der Zeitlichkeit verbindet. Wir sind zwar ab heute Abend immer noch in der Zeitlichkeit, aber sie dominiert uns nicht. Denn ein Jude, der das ernst nimmt, der den Schabbat observiert, zu Deutsch einhält, wie Jesus, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, der weiß, er transzendiert die Zeit. Er kniet sich in den Text hinein, er verbindet sich mit dem Text, vereinigt sich mit dem Text, geht in die Synagoge, auch in Kriegszeiten. Manche Menschen werden morgen mit Waffen in die Synagoge gehen, ist erlaubt. Und wir haben ein Shelter, einen Bunker, einen Schutzraum. Trotzdem werden morgen Gottesdienste stattfinden, so Gott will. Ich bin so dankbar dafür. Die Buch und ich werden gehen mit allen Schutzmaßnahmen. Aber Schabbat bricht die Zeit, so wir uns davon lösen können, was derzeit passiert. Aber wir werden trotzdem eintauchen, das habe ich mit meinen Juden hier schon besprochen, Kiryat Yam und Kiryat Shmuel, in die Welt des Geistes. Und das ist die Idee von Schöpfung, von Bereshit. Gott lädt uns eins, um so bewusst zu werden, dass an 6 Tagen er erschaffen hat. Und jetzt kommt ein wichtiger Begriff, den mein Vater geprägt hat. Die Frage, die sich natürlich immer wieder stellen können, bedeutet, Warum brauchen wir überhaupt diese Beschreibung? In ganz Kapitel 1 und in Kapitel 2 und der gesamte Sündenfall, wozu brauchen wir diese langen Geschichten? Es wird auch im Judentum darüber gesprochen, in rabbinischen Diskursen, wozu brauchen wir diese Beschreibungen? Warum kommen wir nicht sofort zur Sache, sozusagen kommen zur Sache? Klartext wollen wir hören, lieber Richle. Warum kommen wir nicht sofort zur Geschichte von Abraham, Isaac, Jakob und Josef? Warum brauchen wir diese lange Atmigkeit? Weiß ich, der hat gesündigt und die hat gesündigt und dann ist diese Generation der Sündflut und die Menschen werden schlimm und das Böse, was du gesagt hast, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der Mensch muss zur Frucht greifen, weil er sich nicht beherrschen kann, werde ich gleich auch erklären. Warum dieses lange Theater? Warum nicht sofort? Es war alles miserabel und dann kommt Abraham und Abraham beginnt das neue Zeitalter des Monotheismus, Kapitel 12, 1, Parashat Lech Lecha. Und das Judentum sagt, und das ist für sie ganz wichtig, mit Krieg, ohne Krieg, das ist die Idee Gottes. Gott stellt sich uns vor, wie er die Welt in den Händen hält. Schauen Sie sich rein schon. Gott stellt sich vor, wie er die Welt in Händen hält. Das ist seine Entscheidung. Und wir sind eingeladen, lieber Rickle, uns bewusst zu machen, dass Gott der Meister der Schöpfung ist. Gott stellt sich vor mit seinem Schöpfungsprinzip 6 und 1 zum Beispiel. Und er teilt mit, ich habe entschieden, Gott kann die Welt schaffen in einer Sekunde. Gott schafft die Welt ja in Jenseitigkeit. Gott will, und das ist der Begriff meines Vaters, uns anthropomorph, das ist der Anthropomorphismus Gottes. Anthropomorph heißt in menschlichen Denkkategorien, das läuft ja alles auf den Menschen aus, vorstellen. Wir könnten uns ja nicht eine Welt vorstellen, die mit Handschnipsen entsteht. Das geht nicht, so weit können wir gar nicht denken. Und Gott will durch den Genesis-Bericht uns mitteilen, dass er in das Menschliche hinabsteigt und uns menschlich erklärbar zeigen will, wie die Welt entsteht, am Anfang mit Licht und dann mit den Tieren und den Gewässern und dem Menschen. Und ein, nehmen wir es mal so, ein pseudo-evolutorischer, die Bibel ist nicht evolutorisch nach Charles Darwin, sie ist pseudo-evolutorisch, da entwickelt sich alles aus, ineinander und durcheinander, aber nach Gottes Prinzip, nicht nach Mutation und Selektion, den Prinzipien von Charles Darwin, die ich ja mal gelernt habe, sie auch, nicht nach Mutation und Selektion, nach dem sogenannten Zufall, der gar nicht existiert, sondern es ist Gott, der alles lenkt, das ist die Idee. Gott entscheidet, dass er das Prinzip von 6 und 1 kreiert und in dieser Welt eine Ordnung haben will, die wir behalten oder nicht behalten können, missachten oder beachten können. Das ist die Idee. Gott stellt sich vor mit einer Business Card, Cartis Bicur, Visitenkarte. Das ist die Idee davon. Gott sieht das Licht, Gott heißt es gut, Gott, was lesen wir da bei Buber? Gewölbt seid da, gewölbt seid dort, das Wasser unter dem Himmel bündle sich hier, Gott sprach, sprießen lasse. Gott schaut sich das an, an jedem Tag, wissen Sie, bis auf den dritten Tag, heißt es ja, Gott sah, dass es gut ist. Am sechsten Tag heute Abend sieht Gott, dass es sehr gut ist, Dorf mehr. Und das heißt, da wird Gott dargestellt menschlich, das heißt anthropomorph. Das ist der Anthropomorphismus Gottes. Gott schaut menschlich auf sein Werk und sagt, ich bin zufrieden damit. Ich sehe, dass es einen Nutzen für die gesamte Welt stiftet. Und weil am sechsten Tag, es heißt, Gott sieht, dass es sehr gut war und sogar den sechsten Tag segnet. Hier steht es, die Fische werden gesegnet. Die Fische werden gesegnet als das erste Wesen auf der Welt, weil sie die hilflosesten Wesen sind. Sie sind im Wasser und sind am wenigsten einer Gemeinschaft ausgesetzt. Die Fische können ja von uns geangelt werden und sind im Nu gegessen. Sie sind ja nicht schutzfähig. Das ist, sie haben keine Hörner und sie haben keine Krallen. Sie können sich nicht wehren und sie sind einfach stumme Zeitgenossen im Wasser. Und darum kriegen sie den ersten Segen, bevor der Mensch ihn bekommt. Das heißt, in unserem Kapitel haben wir die Fische, die gesegnet werden, der Mensch, der gesegnet wird und zum Schluss der Schabbat, der Sabbat, der gesegnet wird. Und zwar mit der Fruchtbarkeit, die uns zugeteilt wird. Und darum will ich den Satz 31 vorlesen. Gott sah alles, was er gemacht hatte und da es war sehr gut Abend und morgen war der sechste Tag. Eine Kleinigkeit, die ich auch dazu sagen will, warum steht an allen Tagen, es war zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Tag, warum steht am Ende der sechste Tag, Yom HaShishi, eine Perle für Sie, linguistisch und theologisch, warum steht, es war der sechste Tag? Weil Gott, noch einmal, als der große Demiurge, der alte griechische Begriff für den Altschöpfer, uns zeigen will, als derjenige, der die Tiefe der Welt im Griff hat und der auf etwas Großes zusteuert. Das heißt, es war der sechste Tag, den Gott geplant hat. Und das hilft uns auch in Kriegszeiten, in denen wir uns ja befinden, zu wissen, es läuft teleologisch, möchte ich Ihnen doch mal mit einem Begriff beschenken, alles, auch bei meinem Papa gelernt, alles ist bei Gott teleologisch, nicht nur theologisch. Teleologisch kommt von Telos, das Ziel. Diese Welt, können Sie notieren zu Hause, ist teleologisch, telos das Ziel, alles läuft auf ein Ziel hinaus. Gott wollte, dass der sechste Tag, Yom HaShishi, nicht der sechste, einfach sechster Tag, an jedem Abend heißt es ja, es war Abend und Morgen, vierter, fünfter, zweiter, dritter Tag. Nur am sechsten Tag in Kapitel 1, Vers 1, heißt es der, weil es uns zeigt, dass Gott etwas lenkt, nämlich das gesamte Geschehen. Etwas lenkt das gesamte Geschehen der Welt. Etwas lenkt, und das ist das Geschehen der Welt. Und dieses ist in seiner Hand. Gott plant es. Und das gibt uns natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn wir spüren, dass derzeit in der ganzen Welt ja alles durcheinander kommt. Schon vor dem Krieg ist ja alle eine völlige Orientierungslosigkeit. Putin-Hysterie hier und Überschwemmungen hier und Verbrennungen hier. Es geht ja drüber und runter, unabhängig von Hamas. Können wir ja offen aussprechen. Sie kriegen es doch mit. Und Gesundheitsreform, die in Deutschland aussteht, und Explosion im Gesundheitswesen, das kriegen wir alle mit. Kurzum, dennoch ist der lenkende Gott am Werk. Das will uns Bereshit vermitteln. Der lenkende Gott, der sieht, dass die Schöpfung gut ist, und am sechsten Tag Gott sah alles, was er gemacht hat, und es war sehr gut. Das heißt, Gott heißt die Schöpfung, auch mit dem, was nachher kommen wird. Warum der Erkenntnis von Gut und Böse? Und der Mensch, der nicht auf Gott hört, isst nicht von der Frucht. Und er muss natürlich davon essen, es gibt nichts anderes zu essen. Und der Mensch, der dann vertrieben wird. Und Lemech und Kain, der seinen Bruder tötet, obwohl Gott ihm sagt, was willst du? Was hast du für einen Grund, ihn zu töten? Wenn das Opfer des Kain nicht akzeptiert wurde und das Opfer des Abel Hevel akzeptiert wurde, warum tötest du deinen Bruder? Es geraten alle Dimensionen, wie in unserer Zeit, wenn sie wollen, aus dem Lot, aus den Fugen. Und dennoch heißt es, und das ist für mich so wichtig für uns heute, Gott sieht und sah, dass es sehr gut war. Die Welt ist dennoch unter dem Attribut, einem Stempel, es war sehr gut, hoffen wir, und nicht nur gut, sehr gut. Jeder Tag ist gut, bis auf den dritten Tag, der zweimal gut ist. Und an anderen Tagen ist es gut, gut, gut. Und damit will Gott sagen, ich begutachte, achten Sie auf mein Deutsch, ich begutachte, nicht ich beschlechtachte, mein Wortspiel. Ich begutachte die Schöpfung, sie bekommt das Attribut, Zeugnis, Prüfungsnote, Summa cum laude, mit höchstem Lob, für den Doktortitel. Summa cum laude, mit höchstem Lob, nicht nur magna cum laude, summa cum laude. Das heißt, das gibt uns wirklich Hoffnung, Rickliff. Hoffnung mit allen Sorgen, die wir weltweit haben, wir 8 Milliarden Menschen. Die Welt, in der wir stecken, ist dennoch unter dem Primat des sehr Guten geschaffen. Auch wenn wir nicht alles durchschauen, aber jetzt kommt der Punkt, wir müssen nicht alles durchschauen, sagt die Tora. Wir müssen es gar nicht. Du durchschaust nicht, was mit Hamas ist, warum sie so ein Massaker. Warum? Sie es angerichtet haben, aber als Jude kann ich dir sagen, es steckt ein Wozu dahinter. Jedem Warum, habe ich in vielen Seminaren gelernt, steckt ein Wozu. Und das Hebräische unterscheidet ja auch zwischen Lama, Wozu, und Madur, Warum. Wir wissen nicht, warum Gott letzte Woche 1500 Menschen über die Grenze hat schicken lassen, die ein Massaker angerichtet haben. 1500 Palästinenser sind ja gekommen und die 1300 Opfer, wie du heute gesagt hast, gezeitigt haben. Warum wissen wir das nicht? Das werden wir nie ausloten. Aber wir können gewiss sein, es hat ein Wozu. Denn, noch einmal, die Welt und die Schöpfung, die wir heute besprechen, ist teleologisch, telos. Es läuft auf ein Ziel hinaus. Schon durch das erste Wort übrigens, nicht nur durch das Wort der sechste Tag, was uns zeigt, dass Gott etwas fixiert und will, dass der sechste Tag kommt, weil er geplant ist und dass der siebte Tag kommt, an dem Gott ruht, obwohl er gar nicht ruhen muss. Aber er ruht noch einmal, weil er anthropomorph denkt, Gott, weil er uns einladen will, es unsererseits zu tun, 6 Tage werken und am 7. Tag ruhen. Und das erste Wort Bereshit ist auch signifikant. Die Bibel, und da gibt es ja tausende Kommentare dazu, sagt, wenn ein Bereshit angegeben ist, heißt das auch, es gibt ein Anfang, ein Ende. Denn wenn Gott sagt, im Anfang schuf Gott, Gott hätte ja sagen können am Anfang, und Gott schuf Tiere und Flora, Fauna, Mineralien und den Mensch. Das hätte man kurz bündeln können. Unabhängig von den Tagen. Gott hätte sagen können, das schuf er und das schuf er und das schuf er. Und von mir ist an diesem Tag schuf er das. Kurz komprimiert. Am ersten Tag war dies und zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Tag. Sondern es wird am Anfang gesagt, im Anfang. Warum wird dieses im Anfang betont? Allein das Wort im Anfang regt die Rabbiner schon an. Was steckt da drin? Da stecken so viele Nuancen in dem Wort Bereshit. Und das Wichtige ist, was die Rabbiner sagen, wenn ein Anfang gegeben ist, heißt das, es steuert auf ein Ziel zu. Denn wenn du sagst, ich fange an, hat es ja ein Ende. Alles hat ein Ende. Das wissen wir ja. Unser Leben ist so konfiguriert in dieser Materialität, Rickliff, dass alles einen Anfang hat und jeder Anfang mündet in ein Ende. Unsere Sendung beginnt und unsere Sendung wird gleich ein Ende haben. Alles im Leben ist auf Anfang und Ende und Mitte zentriert. Anfang, Ende, Mitte. Das heißt, wir merken, wenn Gott sagt, im Anfang, heißt das, Gott hat den Anfang vor sich und es läuft auf etwas hinaus, was, wie ich argumentiere, sehr gut sein muss. Denn die Schöpfung mit diesem evolutorischen, nicht darwinistisch evolutorischen, sondern theologisch evolutorischen Prozess, hat etwas in sich, was auf das sehr Gute hinausläuft. Sonst hätte Gott in diesem Kreationismus, in diesem Schöpfungsprozess nicht gesagt, er besieht es und sagt, es ist sehr gut, wissend, dass nachher der sogenannte Sündenfall kommt. Adam und Eva hören ja nicht auf Gott, werden vertrieben und die Schlange verführt und das Thema mit Kain und Abel und der verfallende Mensch und Enosch und die sündige Generation von Nimrod. Es ist ja bis zu Noah ein degenerativer Prozess und trotzdem gibt Gott uns nicht auf. Und das will die Bibel uns vermitteln, dass es einen Anfang gibt und Gott hat etwas konzipiert und dieses Konzept wird durchgehalten. Und jetzt noch einmal der Gedanke, durchgehalten nach göttlichen Prinzipien, die sich unserem Verstand entziehen. Du wirst es nie verstehen, was Hamas letzte Woche getrieben hat. Du wirst es nie verstehen, warum so viele Menschen ertrinken müssen und so viele Menschen verbrennen müssen, weltweit derzeit. Und wir werden es auch nicht verstehen, warum Gott diesen Verfall zulässt. Warum plant Gott einen Baum, unser Thema im dritten Kapitel, einen Baum im dritten und im vierten Kapitel, einen Baum in der Erkenntnis von Gut und Böse ein, wenn, wie viele Menschen mich fragen, der Mensch sündigt, sprich nicht auf Gott hört, zur Frucht greift, anstatt sich zurückzuhalten. Da stellen sich natürlich die Menschen die Frage, auch viele Studenten, die mich kontaktieren, sagt mal, Gott weiß doch, dass wir schwach werden. Warum muss er das machen? Warum kann er sich das nicht ersparen? Der weiß doch, dass die Schlange kommen wird und den Menschen verführen wird, davon zu essen. Der Mensch wird nicht standhalten können, Adam. Und die Frau wird von der Schlange entsprechend angesprochen werden und beide werden vertrieben aus dem Paradies. Warum überhaupt dieses Theater? Warum braucht Gott dieses Theater? Die Frage ist natürlich berechtigt. Und die Antwort lautet, jenseits aller tiefsten Geheimnisse des Warum, das Wozu. Statt in Madur zu stecken, müssen wir in das Lama gehen. Die Bibel benutzt ja auch an vielen Stellen Lama, Wozu. Gott fragt ja auch, warum hast du dich verborgen? Lama. Nicht warum, warum im Sinn von nicht Ergründung des Motives, sondern wozu, worauf zielt das ab? Adam, dass du dich versteckst. Die Idee dahinter ist, liebe Freunde und Freundinnen von Wycliffe und Juvan, weil Gott einen Plan hat, in dem es auf und ab gibt. Das ist das Prinzip dieser Schöpfung. Diese Schöpfung ist nicht geradlinig, sondern diese Schöpfung ist, um diesen Graph zu benutzen, den es ja bei Aktien gibt, auf und ab, wie ein Kurs an der Börse. Und ich möchte sagen, dass die Linearität gegeben ist. Der Graph, den wir sehen in dieser Welt, ist aufwärtsstrebend, wiewohl es Abstiege und Aufstiege und Einstürze gibt. Wir bei Börsenkursen, ich war früher in der Bank, darum kenne ich das, die berühmten Darmstädter Grafikanalysen der Aktien. Das heißt, Papiere steigen und steigen und steigen und steigen und fallen und fallen je und steigen je und steigen je. Das heißt, Gott will eine Welt, die gemäß diesem Lama-Prinzip mit Aufs und Abs gepaart ist. Es wird nicht anders gehen. Darum ist auch der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ein Dualitätsbaum. Ein Dualitätsbaum. Das heißt, es ist ein Baum, den Gott präsentiert. Baum bedeutet ja immer in den Mythen des Vorderen Orients Wachstum, Entwicklung, Fruchtbarkeit. Die Früchte hängen ja am Baum. Und es bedeutet Herausforderung. Wir müssen einen Baum pflanzen. Wir müssen, weiß ich, die falschen Blätter, die welken Blätter abreißen. Baum bedeutet immer Pflege. Und es bedeutet Abhängigkeit. Wir brauchen die Früchte des Baums, auch in Israel und Avocado-Plantagen. Und der Baum will uns zeigen, Gott fordert uns permanent heraus. Und Gott will, nennen wir es mal so, Gott will dieses Abenteuer Mensch mit seiner Ambivalenz, mit seiner Dualität, mit seiner Polarität, ich wiederhole, Gott will dieses Abenteuer Mensch mit Polarität, mit Dualität und mit Ambivalenz. Wir sind ambivalente Wesen. Das möchte ich Ihnen heute vermitteln. Frucht vielen Nachdenks. Frucht vielen Nachdenks. Darum der Frucht. Die Frucht am Baum. Das heißt, Gott will das. Gott plant das ein. Es entzieht sich unserer tiefsten Deutung. Das werden wir erst in der Jenseitigkeit verstehen. Warum wir den Zirkus in Anführungszeichen überhaupt brauchen? Warum geht es nicht glatt so? Warum ist nicht alles unkompliziert, ohne Krankheit und ohne Gesundheitsreform und ohne Kostenexplosion im Gesundheitswesen, wie es so schön heißt? Warum spart uns Gott den Zirkus nicht? Es könnte doch viel glatter alles gehen. Weil Gott das nicht will, weil wir da nicht wachsen. Die rabbinische Antwort darauf ist, wachsen können wir biologisch und spirituell nur, wenn wir in einer Welt der Kontraste leben, in einer Welt, in der wir sagen können, wir essen von der Frucht und wir essen nicht von der Frucht. Gott sagt natürlich, esst nicht davon, es wird euch nicht bekommen. Der Tod wird kommen, somit die Sterblichkeit. Und Gott will, dass wir Verantwortung übernehmen für diese Schöpfung. Martin Buber sagt, Gott will die verantwortende Antwort auf das Leben. Martin Buber in seinem großen Werk im Ich und du. Gott will die verantwortende Antwort des Menschen auf die Anfragen Gottes an ihn in jeder Generation. Und dieses Wortspiel Verantwortung und Antwort, das wohnt ja im Deutschen inne, Das ist nur im Deutschen dieses schöne Wortspiel. Im Englischen haben sie das Responsibility. Das heißt, die Dinge ergreifen. Respondere ist nicht so ein schönes Wortspiel wie Verantwortung und Antwort geben. Gott will das. Punkt. Es steht uns nicht an, als menschlich vergängliche Wesen innerhalb von 8 Milliarden Brüdern und Schwestern zu hinterfragen, könnte es denn nicht anders gehen? Geht es nicht viel leichter? Natürlich geht es viel leichter. Aber es geht nicht darum, was gefällt mir, sondern es geht darum, wie entspreche ich Gottes Willen, der der Hausherr dieser Schöpfung ist. Ich wiederhole, es geht nicht darum, was hätte ich gerne in dieser Schöpfung. Darum will ja die Bibel immer wieder, noch ein schöner Begriff meines Vaters, das theozentrische Bild vermitteln. Die Bibel ist immer theozentrisch, insbesondere unser Thema heute. Es geht darum, Gott ist das Zentrum dieser Schöpfung. Gott entscheidet. Gott entscheidet, wann du kommst, wann du gehst, ob du Parkinson kriegst, ob du Schlaganfall kriegst, Herzinfarkt kriegst, ob du alt stirbst, jung stirbst. Das entzieht sich deiner Steuerung. Das müssen wir uns ganz offen aussprechen. Wir haben die Zeit nicht im Griff, wir haben den Raum nicht im Griff, wir haben den Körper nicht im Griff, gar nichts haben wir im Griff. Selbst ein paar Pillen können versagen, wenn Gott das nicht will. Kurzum, die Bibel konfrontiert uns mit einer Theozentrik. Das heißt, Gott ist der Meister des Lebens und Gott legt die Spielkarten fest. Wenn es dir nicht passt, mal sehr derb gesagt, bring dich um. Und es wird dennoch dich nicht befreien von der Last, denn du kriegst ja die Aufgaben dort jüdischen Denken, die du hier nicht erledigt hast, in der anderen Welt präsentiert, in der Welt des Geistes. Und das ist etwas, was mich zu sehr großer Demut immer wieder veranlasst, wozu ich Sie auch einladen möchte, liebe Freunde von Ahavta. Das Epos Bereshit will uns zu einer Demut einladen. Gott wird am Anfang schon vorgestellt, Bereshit bara Elokim. Gott erschafft diese Welt, das heißt im Lateinischen Creatio ex nihilo. Schöpfung aus dem Nichts. Es war nichts da, es war, das heißt, es war Wasser da und es war Durcheinander da und es war Dunkelheit. Und hineingreifend schöpft Gott den Menschen und die Tiere und die Pflanzen und die Fauna und Flora. Und das ist Gott. Gott ist der Hausherr. Er entscheidet, was hier passiert. Und diese Demut des Menschen, der die Krönung der Schöpfung ist, weil er ja mit Geist ausgestattet ist, sprich mit Ich-Bewusstsein, der als Partner eingeladen wird, der ja von Gott gesegnet wird und von Gott berufen wird. Schau her, geh in den Garten Eden, arbeite mit mir. Du darfst ihn bearbeiten, den Garten Eden. La'avod, sagt Buber sehr schön, bearbeiten, bedienen. Gott lädt uns ja ein Diener der Schöpfung, aber nicht Ausbeuter der Schöpfung zu sein. Gott lädt uns ein Diener der Schöpfung zu sein, aber nicht Ausbeuter. Das heißt, Gott nimmt den Menschen, seinen Partner, sehr ernst, wirklich. Aber konfrontiert ihn mit einem Phänomen, das sehr schmerzhaft ist, nämlich die Ambivalenz. Du kannst ein Hamas-Mörder werden, Rikliff, und Kinder in Stücke zerreißen, ohne weitere Beispiele zu bringen. In Stücke zerreißen. Und auch andere Mörder, die es da auf der Welt darum gibt, Sexualdelinquenten. Gibt es ja leider auch anderweitig. Oder du bist eine Mutter Teresa oder eine Marie Curie, auch mal nicht Juden zu zitieren. Das ist deine Entscheidung. Und mit dieser Qual der Entscheidung, bin ich gut oder bin ich böse, esse ich davon oder esse ich nicht davon? Liebe ich die Tora oder missachte ich die Tora und bilde mir ein Ich sei der Hausherr in dieser Schöpfung? Musst du leben. Es ist sehr ambivalent, kann ich Ihnen sagen, sehr ambivalent. Und dennoch ist es, mein Vater sagte wieder so einen schönen Begriff, es ist der Adel des Menschseins, können Sie notieren. Der Adel des Menschseins, nicht des tierischen Seins. Ein Junge kann das nicht, er nur frisst und scheißt. Ein Mensch kann sich entwickeln, möchte ich sagen. Er entwickelt sich zu einem riesigen Geistwesen, das seinem Schöpfer nahe kommt und ihm dient, auch ohne alles zu verstehen und zu ergründen, aus Vertrauen und aus Liebe, aus Emunah und Ahava. Oder er degeneriert zu einem Verbrecher, zu einem größten Verbrecher, den es überhaupt gibt. Sieht, was derzeit passiert und was auch sonst in der Welt passiert. Das ist die Herausforderung des Menschen. Wir brauchen das. Und darum kommt der Baum der Erkenntnis in Kapitel 2, 3 und 4 und dann der Mord von Kain und Abel in das Thema sofort hinein. Wissen Sie, Martin Buber sagt ja so schön in seinen Werken Ich und Du und der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ein kurzes Büchlein, der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre, kriegen Sie im Internet. In dem Verlag, in dem ich auch meine Bücher herausgebracht habe, nämlich im GVH, Wütersloh Verlagshaus. Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre, sagt er das so schön, Martin Buber, mein Lehrer. Er sagt, wissen Sie, Gott will uns einladen, in eine Beziehung mit ihm zu treten. Gott will die Einladung aussprechen und spricht sie aus. Und es geht nicht darum, beherrschen wir die Welt, eignen wir uns die Welt an, sondern akzeptieren wir die Welt nach Gottes Plan und arbeiten wir uns hoch, seine Bündnispartner zu werden. Und längst bevor Gott Abraham geschaffen hat, Abraham, der erste Jude war, den Kapitel 12, das kommt ja erst viel später, es ist die übernächste Parascha, sind wir mit dem Menschsein konfrontiert. Der Mensch kann sich adeln, kann sich hochadeln, indem er bereit ist, ein Partner Gottes zu werden. Das kann nur der Mensch. In diese Partnerschaft hineinkommen, ist die Aufgabe des Menschen. Und das Böse in uns, dieser böse Trieb, wie der im Hebräischen genannt wird, der böse Hang, sage ich gerne, jetzt Yetzer Hara, der ja schon in Kapitel 5 genannt wird. Sie wissen, Kapitel 5 mache ich einen Sprung zu. Letztes Kapitel in dem Parasha steht ja, und der Mensch sündigte und betete Götzen an und verriet sich von Gott, nachdem Abel Kain seinen Bruder töten will und keine Rücksicht nimmt auf Gottes Appell und keinen Dialog sucht mit Gott. Dieser Mensch kann sich dennoch adeln. Und Gott ist auch traurig. Am Ende von 5 steht ja, wieder in dieser anthropomorph mit der menschengeformten Sprache. Gott ist traurig darüber. Gott wird wieder dargestellt als ein menschliches Wesen, das Gefühle hat, obwohl Gott keine Gefühle braucht. Aber Gott kann dennoch Gefühle bekommen, weil er die Beziehung Mensch sucht in der biblischen Sprache. Gott sucht die Brücke zu uns. Hier ist Gott, hier sind wir und hier ist die Brücke. Gott geht auf einer Brücke und möchte auch, dass wir auf der Brücke gehen, um ihm zu begegnen. Gott geht ein Stück auf der Brücke, dann gehen wir auf der Brücke und wir begegnen einander. Das ist das Thema Brückenarbeit. Gott möchte, dass wir ein Partner Gottes werden mit der Ambivalenz, die uns innewohnt. Einerseits abzustürzen wie ein Kain. Und Buber sagt auch, die Bibel ist da schonungslos ehrlich in seinem Buch. Weil gleich im 4. Kapitel ein Brudermord dargestellt wird, von dem man sagen kann, wer braucht dieses Thema, hätte das nicht irgendwo später aufkommen können. Im 4. Buch, im 4. Kapitel, heute unser Thema noch, ist der Brudermord dargestellt. Kain bringt Abel um aus wirklich niedersten Motiven. Aus niedersten Motiven. Weil das Opfer des Abel angenommen wird und sein Opfer nicht angenommen wird und damit nicht fertig wird. Und da gibt es ganz viele Abhandlungen darüber. Elie Wiesel hat auch ein Buch darüber geschrieben, ein ganz tolles Buch über chassidische Einsichten, in dem er darüber nachdenkt, warum bringt ein Mensch seinen Bruder um, das Böse lebend, anstatt zu überprüfen, Moment mal, der Bruder kann doch gar nichts dafür, dass sein Opfer angenommen wurde und meins nicht angenommen wurde. Das ist doch so völlig pathologisch, was hier passiert. Warum bringt Kain seinen Bruder um? Weil dessen Opfer gefällig ist bei Gott und sein Opfer nicht. Das ist doch nicht das Verschulden des Abel. Und Elie Wiesel arbeitet daraus, weil Kain nicht dialogfähig ist. Er hätte doch mit Gott sprechen können. Und Gott sagt ihm ja vor diesem Brudermord in Kapitel 4, 17 bis 21, ich weiß, dass du bedrückt bist, weil ich dein Opfer, deine Hingabe nicht gewürdigt habe, aber du kannst dich ja ändern, du kannst ja ein neues Opfer bringen, würde man ja salopp sagen. Bring doch ein neues Opfer, das mehr Liebe bringt, anstatt Technik. Und Abel hat mehr Liebe in sein Opfer hineingelegt und darum war es Gott gefällig. Der Mensch ist oft nicht in der Lage, mit Gott in Beziehung zu treten und etwas, was passiert ist, zu korrigieren, wozu Gott ihn einlädt. Abel hat ein gottgefälliges Opfer gebracht. Das kann man aus dem Hebräischen herausarbeiten, wozu wir keine Zeit haben. Er legt Liebe hinein. Kain kennt das Wort nicht. Er kennt nur Primitivität. Er bringt um und denkt, das Problem ist gelöst, obwohl es gar nicht gelöst ist, sondern dadurch noch viel größer wird, weil er dann das Kainzeichen bekommt. Ist zwar ein Schutzzeichen, aber seine Linie stirbt aus. Niemand fasst ihn mehr an. Ein Mörder will niemand anfassen. Aber diese Spannung in der Bibel, schon bei Kain und Abel, Kain, du hättest es anders machen können, sagte Elie Wiesel. Und Elie Wiesel wirft auch Abel vor, du hättest es auch anders machen können. Du hättest liebevoll mit deinem Bruder sprechen können, als du sahst, wie sein Gesicht fiel und wie er bedrückt war, als das Opfer durch den mangelnden Rauch nicht zu Gott aufstieg. Beide werden als Versager dargestellt seitens Gott, seitens Elie Wiesel. Nämlich Abel, der den Dialog mit Gott nicht sucht, obwohl Gott ihm die Hand ausstreckt und sagt, komm, sprich mit mir, bevor du die Hand anlegst und einen Mord begehst. Und Abel, der sein Bruder war, unternimmt auch nichts, um seinen Bruder zu kontaktieren. Es waren nur zwei Brüder, es gab ja noch keine menschliche Gesellschaft, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, was jüdisches Dasein beinhaltet, und zu fragen, du, was ist das Thema? Warum leidest du? Dann bringt du noch ein Opfer. Probierst du noch einmal, salopp gesprochen, warum bist du deswegen bedrückt? Das ist doch noch nicht aller Tage Abend. Dann bring noch ein paar Körner. Abel hat ja die Tiere geopfert und Kain hat ja ein paar Früchte gebracht, die waren billig und schäbig. Und es wirft Elie Wiesel Kain, Abel vor, sag mal, warum sprichst du nicht mit ihm? Du hättest ihm doch sagen können, du, Abel, dem Kain, dazu, ich mache etwas, was man Liebe nennt. L-I-E-B-E, ich bringe ausgewählte Früchte. Nicht den billigsten Quatsch in Lüders in Hamburg oder hier in Haifa, sondern ich gehe in den besseren Markt und bringe bessere Früchte, die ich geerntet habe, beziehungsweise Tiere in dem Fall. Und die kommen nicht ins Gespräch miteinander, darum kommt es zum Mord. Das heißt, die Bibel zeigt uns, dass ein Mord und zuvor ein Vertrieben werden, ein Vertreiben Gottes durch mangelnde Kommunikation entsteht. Das, was uns als Homo sapiens charakterisiert aus der Sicht der Bibel, ist das Dialogische. Gott sucht ja das Gespräch mit dem Menschen, aber der Mensch bricht es ab. Der Mensch bricht es ab. Sie sehen ja zwei Fragen, Sie kennen ja zwei Fragen. In Genesis 3,7 fragt ja bei Adam und Eva, bei den Eltern, nachdem ja Adam nicht hörte auf Gottes Geheiß und Eva nicht hörte auf Gottes Geheiß, sondern sie zur Frucht greifen. Warum hast du das getan? Er fragt ihn, Ayeka, das eine berühmte Wort kennen Sie ja wahrscheinlich. Ayeka, Aleph, Yud, Kafei. In Genesis 3,7. Da fragt er ihn ganz konkret, sag mal, aber Adam versteckt sich, weil er denkt, man könnte sich vor Gott verstecken. Das ist auch so eine Pathologie. Er versteckt sich hinter einem Baum. Und Gott natürlich sieht das und sagt ihm, warum versteckst du dich? Wo bist du streng genommen? Ayeka. Ein Wort, über das wir eine Doktorarbeit schreiben können. Ayeka. Was sagt dann Adam? Was sagt Adam, anstatt dass er den Zuspruch, Reklef, den Zuspruch spürt? Gott sucht den Dialog, die verantwortende Antwort. Ja, ich habe was Furchtbares getan. Es stimmt, ich habe nicht auf dich gehört. Bitte mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Nimm mich doch wieder an. Gott sucht die Begegnung und die Entschuldung und die Bereitschaft, ihn wieder ins Herz aufzunehmen. Was sagt Adam? Völlig borniert. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. So billig, so primitiv. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld, die hat mich ja verführt. Und dementsprechend habe ich ihr Frucht gegessen. Dann geht er zum Adam, zur Eva, Madame. Aber, auf dem Schritt war frei. Was hast du getan? Ich habe gehört, du hast die Frucht gegriffen. Anstatt dass sie sagt, es stimmt, Rickleff, es stimmt. Nein, die Schlange hat mich verführt. Ich bin blond und blauäugig. Ich habe nichts getan. Die Schlange. Das ist dieses krumme Prinzip, Rickleff. Nicht die verantwortende Antwort zu übernehmen, sondern die anderen sind schuld. Das begleitet uns doch heute weltweit. Ich habe nichts getan, Adam hat es getan. Das ist tragisch und dennoch Konstituenz, ein Bestandteil der Bibel, mit dem wir leben dürfen und mit dem wir leben müssen und darum mit dem wir etwas Kreatives aufbauen können. Nämlich, nimm den Dialog Gottes an. Gott fragt ihn ja, obwohl er nicht fragen muss. Genesis 3,7. Wo bist du? Im Sinn von, wo stehst du innerlich? Mach doch etwas Neues aus dem, was passiert ist. Es stimmt, du hast nicht auf mein Gebot gehört. Ein einziges Gebot. Warum konntest du das nicht beachten und behalten? Es gibt so viele Früchte im Baum des Garten Eden, im Bereich des Garten Eden. Warum konntest du dieses Gebot, das ich dir aufgezeigt habe, nicht beachten? Es hat ja nichts gemangelt. Du hattest genug zu essen und zu trinken. Nein, die Schlange, die Frau, Lust, Gefühle, wirres Zeug. Und dahinter steckt der Appell an uns, machst du nicht genauso, Rickliff. Mach es du nicht genauso. Das heißt, diese schreckliche Geschichte des sogenannten Sündenfalls im Hebräischen heißt es einfach die Vertreibungsgeschichte. Wir Juden wissen, sie sprechen ja nicht vom Erb, von der Erbsünde. Le péché originel, the hereditary sin, das kennen wir nicht, weil es ja nicht etwas ist, was weitergegeben wird. Wir sprechen nicht davon. Das heißt, jeder Mensch wird neu geboren mit neuen Möglichkeiten. Aber es ist eine Belastung, die wir mitnehmen, nämlich die Unfähigkeit des Vaters, der uns ja das Erbe hinterlassen hat, außerparadiesisch zu leben. Wir leben nicht mehr im Paradies, wir sind ja vertrieben worden. Und dennoch ist diese Geschichte, möchte ich sagen, ein in die Bibel, in die Zeit hineingehauenes Mahnmal, unbedingt daraus zu lernen. Unbedingt daraus zu lernen, wir brauchen den Dialog mit Gott, es nicht so zu machen wie Adam und Eva. Und es nicht so zu machen wie Kain und Hevel, sprich wie Kain und Abel. Das wiederholt sich ja. Die Bibel zeigt die Potenzierung der Dialogunfähigkeit. Die Potenzierung der Dialogunfähigkeit in Kapitel 4, in der es ja zum Brudermord kommt, weil zwei Menschen auf noch extremere, sprich noch weiter ins Äußere gehende Weise nicht miteinander sprechen können. Die sind zwei kleine Hansels sind da, die Eltern sind irgendwo im Gebüsch und die beiden können nicht miteinander sprechen. Wenn zwei leibliche Brüder nicht miteinander sprechen können, ist doch kein Wunder, dass Hamas und Israel nicht miteinander sprechen können. Und Huti und Tuti. Was aber nicht bedeutet, dass es eine Entschuldigung ist für diese Menschen. Es bedeutet, dass wir aus diesem Versagen lernen müssen. Kain spricht nicht mit Abel. Abel spricht nicht mit Kain und darum müssen Waffen sprechen. Er hat eine Waffe in die Hand genommen und hat ihn erwürgt. Es steht da, hat ihn erwürgt. Das ist tragisch und dennoch eine Herausforderung für uns. Und Gott wendet sich in 4,7, Kapitel 7 auch an ihn. Bevor er diesen schrecklichen Vorgang unternimmt und seinen Brüder tötet, fragt er ihn ja zwischen 4,7 und 4,9, sag mal, Abel, ich sehe, dass dein Gesicht gefallen ist, sag mir doch mal kurz, was planst du hier? Der berühmte Satz, ich sehe an deinem Gesicht, dass du enttäuscht bist, ich habe das Opfer deines Bruders angenommen und ich habe die Hingabe wirklich, Korban, die Annäherung an mich. Das hebräische Wort für Opfer bedeutet Annäherung. Das ist eine tiefe Etymologie dahinter. Eine Sinngebung. Ein Korban, Kuf, Resh, Bet, Nun bedeutet mich annähern. Nicht nur Opfer im Sinn von etwas geben, offertere, etwas hingeben, aus dem Lateinischen kommend, sondern ich nähere mich Gott an, Korban, das ist das alte Denken des Korban in der Bibel, sondern der Mensch spürt, ich kann mit dem Korban mich Gott annähern. Abel spürt das, Kain spürt das nicht. Kain denkt, ich mache etwas technisch, Gott will die Technik. Hauptsache, ich bringe ein paar Früchte, ein paar Körner, weil er der Landwirt, und bringe sie Gott, damit Ruhe ist. Denn er sieht ja, dass sein Bruder damit anfängt, also wieder grün von Nadel, möchte auch etwas darbringen. Aber das ist ja nicht getan. Damit ist es nicht getan, das ist ja nicht die Technik. Sondern es kommt auf das Herz an, und das hat er mal nicht. Und da er kein Herz ist, ist er herzlos, im schönen Deutsch ausgesprochen, und kann mit ihm nicht sprechen. Es kommt zu keiner Herzlichkeit, es ist kein Kontakt. Und Gott kommt dann in 4,9, nachdem er ihn ja vorher schon gewarnt hat. Abel, ich sehe, da braut sich was zusammen, du bist unzufrieden. Ganz großer Satz. Ich sehe, du bist unzufrieden, dein Gesicht ist gefallen, du kannst dich aber ändern, du kannst Gutes tun, sprich zu mir, warum tust du das nicht? Ich warne dich, du kannst es noch beheben, bevor ich sehe, dass du Hand anlegen willst und wirst. Warum nimmst du es nicht an? So, da steht da, und Kain antwortete nicht auf Gott. Sein Vater hat ja wenigstens noch mit einer Ausrede geantwortet in 3,7. Er hat ja noch mit einer Ausrede geantwortet. Naja, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Wenigstens ein Minimaldialog, wiewohl ebenfalls pathologisch, aber ein Minimaldialog. Kain antwortet überhaupt nicht mehr auf Gott. Gott wendet sich ja an ihn und sagt ihm, hör zu, Moment, Vorsicht, ich sehe, was passiert, aber du kannst es noch korrigieren. Und er steht da, und Kain wendet sich ab, anstatt zu sagen, danke, Vater, ich danke dir, ich möchte das ergreifen, was du mir zuspielst. Ich werde probieren, ein neues Opfer darzubringen. Das wäre im Handumdrehen zu korrigieren gewesen, Rickliff. Im Handumdrehen, sagen alle Rabbiner, bring ein neues Opfer. So wie wenn du, Rickliff, deiner Frau etwas schenken willst, ganz konkret gesprochen, du möchtest deiner Gattin in Lüders bei Hamburg etwas schenken und du kaufst ihr ein Parfum von Chanel und sie sagt, du, Rickliff, sei mir nicht böse, aber Chanel ist nicht meine Nummer. Hol mir was von Pierre Cardin oder von Yves Lapid, ein Parfum von Yves Lapid. Das muss dich doch nicht erschüttern. Dann gehst du, nimmst das Parfum nach Hause, in die Drogerie, in die, weiß ich, Douglas Douglas, und sagst, ich möchte umtauschen, meine Frau mag kein Chanel, meine Frau mag Pierre Cardin oder Yves Lapid. So spricht man meinen Namen aus auf Französisch. Verstehst du, das ist doch korrigierbar, wenn deine Frau sagt, ich mag das nicht. Dann holst du ein anderes Parfum. Oder deine Frau mag nicht Lilien und du hast dir Lilien gebracht, nächstes Mal bringst du Rosen mit oder Bougainvillea. Das ist doch kein Weltuntergang, ich bitte dich. Kann das nicht. Muss seinen Bruder töten, weil der, um in dem Bild zu bleiben, wenn du einen Bruder hättest, der hat seiner Frau das richtige Parfum gegeben und du siehst und das bringst dann dein Bruder um, weil er das richtige Parfum brachte und du das nicht sofort gebracht. Das ist doch lächerlich, anstatt sich zu korrigieren und zu sagen, ich mache daraus noch etwas viel Schöneres, als nur das Parfum zu kaufen. Ich schenke meiner Frau noch ein Parfum und ein Buch und eine Reise nach Paris. Das kann man ja alles mit künstlerischer Vielfalt variieren, würde ich machen, garantiert. Verstehen Sie nichts, Mord. Das ist das Schlimme im Menschen, dass wir sofort abstürzen, aber zugleich die Möglichkeit haben, und das möchte ich unbedingt unterstreichen, die Möglichkeit haben, aufzutauchen. Und darum möchte ich sagen, damit Sie nicht verzweifeln, wenn Sie diese langen Geschichten sehen. Und auch noch ganz kurz, Gott fragt ihn, nachdem er, wie gesagt, ja den Mord begangen hat, wendet sich Gott nochmal an ihn und sucht nochmal das Gespräch mit ihm. Ey, Hevel Achicha, so wichtig für uns in Genesis 4,9 kommt die Frage Gottes an ihn, können Sie nachher lesen. Ey, Hevel Achicha, ich schreibe es auf Hebräisch. Drei Worte im Hebräischen, Transformation übrigens, drei. Er fragt ihn noch einmal, obwohl er Gott nicht fragen, Gott muss nicht fragen, Gott weiß alles. Er fragte seinen Vater, wo bist du, Ajeka, in 3,7 und nun in 4,7 fragt er den Mörder, nachdem er den Mord begangen hat, wo ist Abel, dein Bruder? Das heißt, er sucht wieder den Dialog. Gott weiß doch, es geht nicht darum, Technik zu beschreiben, denn der liegt da hinten hinterm Busch. Ich habe ihn dann umgebracht. Sondern es geht darum, was machst du aus dem gegebenen Umstand? Die verantwortende Antwort von heute, von ein paar Minuten. Was machst du daraus? Steh dazu, sprich mit mir um Gottes Willen. Im wahrsten Sinn des Wortes, um Gottes Willen. Gottes Wille, Rickert, ist, dass du mit ihm Gott ins Gespräch stehst, sogar nach einem Mord, was ja im Judentum unten durch ist. Mord ist wirklich das Unterste, was du tun kannst. Das hat Konsequenzen, nämlich der Mörder muss ja selbst sterben. Gott macht noch bei keinem eine Ausnahme, bekommt das Schutzzeichen, aber in der 7. Generation stirbt seine Linie aus. Weil er dann ja eine Spur nach dem Gott ihn ja fragt, wo ist Abel? Und er sagt, ja, bin ich der Hüter meines Bruders? Und anschließend geht er doch in die Knie und sagt, es tut mir so weh, dass ich das getan habe und ich verdiene nicht mehr, ein Mensch auf der Erde zu sein. Gott sagt mir den berühmten Spruch, das Blut deines Bruders im Brich, das ist die Blüte deines Metzger vom Blut, schreien zum Erster Erde, was hast du getan, was bildest du dir überhaupt ein, du meinst, dass das eigentlich erledigt ist. Und dann geht Kain auf die Knie und sagt, um Gottes Willen, ich bin wirklich ein armer Hund, ich habe was Schlimmes getan. Niemand wird mich mehr mögen und er kriegt das Zeichen, aber in der siebten Linie, darum darf er leben und wird nicht getötet, sondern die siebte Generation, siebte Nachfahrenschaft, stirbt aus. Und noch einmal, damit es ganz klar für Sie wird, in unseren Kriegszeiten, die ja sehr weltweite Ausmaße annehmen, Gott zeigt uns diese Geschichte von 1, 2, 3, 4 und auch 5 Noach, weil Gott unser Vater ist, nochmal die drei Worte apropos von 13. heute, Ahava, Liebe, 13, Freitag der 13. Echad, der eine ist, der alles in sich zusammenfasst, und weil er Avi ist, was Jesus sagte und was natürlich auch Malachi sagte, haben wir nicht alle einen Vater, Malachi 2,10. Wo ist unser Vater? Das heißt, Gott sucht den Dialog und über das Gefallensein steigen wir auf. Darum bitte ich Sie, wirklich die Frage zu beantworten, warum, sprich wozu, das warum ich verwandle ich in ein wozu, warum kommen die Geschichten vor, wird uns nicht helfen, denn die Geheimnisse Gottes ergründen wir nicht, denn er ist der Aussehen und wir sind seine Gäste. Aber das wozu, Lama, statt Madur im Übrigen, das wissen wir, weil Gott uns zeigen will, lies diese Geschichte, die 5 Kapitel heute, die mein Thema sind, lies die Geschichte mit der Absicht, ich lerne daraus. Ich lerne daraus, es nicht so zu machen. Mit aller Schärfe mir anschauen, wie unappetitlich, wie widerlich das Thema ist. Ein Mann kann nicht die Verantwortung, die verantwortende Antwort, beziehungsweise die verantwortende Reaktion, die verantwortende Antwort auf die Anfrage Gottes übernehmen, als Gott ihn fragt, was hast du hier getan? Sag doch was, sprich mit mir, entschuldige dich bei mir, bereue es, büße es, repariere es. Büße, bereue, repariere es. Nein, die Frau ist schuld. Daraus lernen. Ich wünsche Ihnen wirklich, liebe Freunde von der Hafter, dass Sie wirklich, ich will es mal ganz ehrlich, deutlich sagen, den Ekel spüren, den Ekel, der nur heruntertriefen muss aus Ihrem Gesicht, wenn Sie merken, wie dieser Versager, unser aller Vater, unser menschlicher Vater Adam, der Erdling, nicht in der Lage ist, das Angebot Gottes aufzugreifen und mit ihm ins Gespräch zu treten, obwohl Gott ihn einlädt. Gott lädt uns sehr ein zum Gespräch. Und er sagt, nein, nein, Ausreden. Wir haben uns das erarbeitet, wir haben uns das eingebrockt, das Vertriebensein aus dem Paradies. Und trotzdem steht am Ende des Paradies-Themas hier, dass Gott dort einen Engel aufstellte mit dem flammenden Schwert. Da möchte ich auch etwas korrigieren. Viele Christen denken, das grassiert im Internet, das ist ein Schutz, damit Adam und Eva nicht hineinkommen. Das ist Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Der Engel, Malach, mit dem flammenden Schwert ist kein Schutz, den Gott kann doch, dass du einen Schlaganfall bekommst dort, wenn du dich dem Tor näherst, oder auch ein Engel, der dann mit dem flammenden Schwert steht. Das ist doch lächerlich, das hat doch nichts mit Schutz zu tun. Gott muss doch sich sein Haus schützen. Ein kleiner Klacks und wir fallen tot um. Die Idee ist eine viel tiefere. Der Engel mit dem flammenden Schwert, das sich da dreht, ist ein Anwartschaft, sagt Samson Raphael, ein großer Kommentator im 19. Jahrhundert, 1808 bis 1888, den ich liebe, sagt, das ist eine Anwartschaft für uns zu wissen, dass dieser Engel so lange vor dem Paradies stehen wird, bis wir eines Tages gereift sind. Schau, wie schön ich heute mit dir arbeite, besonders lieb. Und dialogfähig geworden sind, sodass wir hineinkommen können und dieses Feuer der Lebendigkeit und der Begegnung mit Gott wieder erleben dürfen. Es ist nicht der Engel, der uns abriegelt, wie weiß ich, vor einem großen Palast, der den Eintritt hier verwehrt. Das ist nicht viel zu kurz gedacht. Samson hat vorhin gesagt, dieser Engel mit dem Schwert verkündet uns, dass wir uns entscheiden müssen, in meiner Ergänzung, Schwert steht ja für Entscheidung, entscheide dich. Jetzt bist du außerhalb des Paradieses, bekenne, dass du den paradiesischen Kontext verloren hast durch deinen Vater, durch Adam und Eva, Adam und Eva. Aber du kannst jederzeit durch die Reparation, durch die Korrektur, die wir hier leisten dürfen und müssen, im außerparadiesischen Kontext wieder zurückkommen. Der Engel erinnert uns daran, bildlich gesprochen. Dieser Engel, der davor steht, und der ein flammendes Schwert hat, der das Feuer Gottes, Gott ist ja Feuer, laut Genesis 4,2,4, ein verzehrendes Feuer. Jesus benutzt es ja auch in Lukas 12,49, meint nicht, ich bin gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und ich bin nicht gekommen, Versöhnung zu bringen, sondern ein Feuer. Und ich wünschte, es loderte jetzt schon. Kurzum, das Thema Feuer ist immer mit Gott konnotiert. Der Engel, der Bote Gottes, steht vor dem Garten, um uns zu erinnern, uns zu verinnerlichen, Gott wartet auf uns. Dieser Engel steht dort mit einem Feuer und ein Schwert bedeutet immer, ich will, dass ihr euch entscheidet, mit feuriger Kraft zurückzukommen. Und wir wissen, wir werden zurückkehren. Das ist auch eine schöne Idee dieses Engels mit dem flammenden Schwert. Das Feuer brennt ja dauernd in diesem Bild der Bibel. Am Ende von von drei. Dieses brennende, ewig brennende Feuer, wie das Feuer vom brennenden Dornbusch, zeigt ja, Gott brennt danach, uns wieder aufzufangen. Will aber, dass wir Entscheidungen treffen, nämlich zwischen Gut und Böse, was unser Vater ja nicht vermocht. Er hat die Entscheidung ja nicht richtig getroffen. Esse ich vom Baum oder esse ich nicht vom Baum? Gott hat ihm gesagt, iss nicht. Das taugt nichts. Es wird nichts Gutes rauskommen. Und diese Frage ist an uns auch gerichtet. Und darum möchte ich nochmal sagen, ich wünsche Ihnen wirklich bei der Lesung dieses Abschnitts noch einmal diesen Ekel, diese Abscheu zu bekommen. Wie konnte ein Mensch, der von Gott die Warnung bekam, mach das nicht, es dennoch machen. Und wie konnte ein Mensch, der Sohn dieses Ehepaars war, Kain, der wusste, ich möchte Gott etwas darbringen, ich möchte ihm etwas geben, das Bedürfnis zu geben ist in der Menschheit schon angelegt, in den frühesten Etappen. Wie konnte er nicht mit seinem Bruder ins Gespräch kommen, Abel, der das gottgefälligere Opfer darbrachte, sondern musste ihn töten? Das heißt, ich wünsche Ihnen, dass Sie spüren, wir müssen es anders heute machen. Wenn ich spüre, dass etwas nicht in Ordnung ist, wenn ich spüre, dass in mir eine Rebellion auftritt, ich muss mir bewusst machen, ich kann es und muss es, wenn ich zurückkommen will ins Paradies als geläuterter und gewachsener Mensch, ich muss es heute besser machen. Und darum sind diese Geschichten so wichtig, obwohl sie so tragisch sind. Und auch der weitere Verfall nach Kain und Abel, der degenerative Prozess, der ja in der Generation von Kain weitergeht, der Lemech, der ebenfalls einen Mord begeht, und Enosch, der Gott nicht mehr mag, und die Menschen gehen ihren Belangen nach, und Nimrod wird ja ein großer, wie in der Bibel steht, in Kapitel 5, ein großer Kämpfer und Jäger vor Gott. Das heißt, jeder geht seinen Interessen nach. Gott spielt überhaupt keine Rolle mehr. Dieser Prozess der Dialogunfähigkeit, des Dialogabgebrochenseins, setzt sich ja fort. Dieser Dialogabgebrochenheit, der setzt sich ja fort. Mensch, mach, was sie wollen. Und dann sagt Gott, so geht das nicht weiter. So geht das nicht weiter. Und dann kommt Noach, der Mann, der Ruhe bedeutet, Menucha bedeutet. Und wiederum sagt Gott, ich habe mir das lange genug angeschaut, bis in die Generation von Noach, das sind ja 10 Männer, die aufgeführt werden von Adam bis Noach. Und Gott sagt, dieser Noach ist für mich eine Gestalt, nicht perfekt, aber nennen wir es mal so dialogfähig. Dialogfähig und gehorsam. Er ist bereit, die neue Arche zu bauen. Das ist ein anderes Thema von nächster Woche. Das heißt, Gott wartet, bis der Mensch, muss ich das schön ausdrücken, menschlich wird. Gott wartet darauf, dass der Mensch menschlich wird und aus seiner Unmenschlichkeit herauswächst. Und ich kann wirklich sagen, als ein Mensch, der die Bibel liebt, jedes Jahr mehr und jeden Tag mehr, das ist eine riesige Herausforderung. Natürlich mit einem Spannungskontext. Weil wir uns bewusst machen können, Sie, Herr Maas, dass wir zu Exzessen der Unmenschlichkeit, nicht nur Maas, imstande sehen, siehe deutsche Vergangenheit und siehe weiß ich was. Die Amokläufe in den USA ist ja kein Genuss, und ich möchte sagen, nur wenig angenehmer, wenn jeden dritten Tag in Amerika ein Mensch läuft und 20 Leute im Kaufhaus erschießt und dann noch verlockend dabei steht. Diese Amoklauf-Kultur in Amerika ist alles andere als appetitlich und gesund. Nebenbei eingestreut. Kurzum, der Mensch muss lernen, durch Bereshit menschlich zu werden. Und diese Ambivalenz zwischen Unmenschlichkeit, Abtauchen und Aufstieg in die Menschlichkeit, die wird uns begleiten, bleibt uns sicher spart. Sie gibt einerseits ein Gefühl von Größe und Weite ohnegleichen, was ja mit Abraham anfangen wird und das auch mit Noah anfängt, der ja Gunst in den Augen Gottes findet, aber auch Exzesse gefunden hat, wie bei Kain und Abel, sprich Kain und seine Eltern Adam und Eva. Und ich lade Sie ein, unter Berücksichtigung von Bereshit, von diesem Anfang, den Gott immer wieder neu will, ist ja jedes Jahr wieder ein Anfang. Jeder Tag, wenn Sie so wollen, ist ein Anfang. Jede Minute, jede Sekunde ist ein Anfang, ist ein neuer Durchbruch zu etwas Neuem. Ein Durchbruch zu etwas Neuem. Und lassen Sie uns diesen Anfang, nicht nur heute am 6. Tag, sondern auch am 7. Tag, neu beginnen, denn Gott lädt uns dazu ein, weil das Menschsein ein Prozess ist, durch den wir gefordert sind, in eine Verantwortung zu kommen, diese verantwortende Antwort, und neue Kapitel aufschlagen können. Das Jüngere geht sogar so weit, zu sagen im Talmud, wenn du etwas Böses getan hast und es bereust und Gutes tust, wird das Böse, das steht in einem großen Talmud-Traktat namens Nieder, wird das Böse verwandelt in Gutes, weil es dem Guten, das darauf folgt, dient. Und darum auch der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wir müssen immer wieder in dieser Erkenntnis, die ein sehr tiefer Prozess ist im Judentum, hineingehen. Wir müssen erkennen, dass wir das Böse tun können, aber nicht tun müssen. Wir können Verbrecher werden, Sie, den vorhin genannten 1500 von letzter Woche, oder Amokläufer in den USA, auch deutlich wieder ausgesprochen. Wir können unmenschlich sein, wir müssen es nicht. Was wir wirklich zutiefst müssen, Rickleff, und damit beende ich, ist in eine Menschlichkeit hinein und hinaufwachsen, hinein und hinaufwachsen, weil die Bibel uns dazu auffordert, wirklich massiv auffordert, durch Gottes ausgestreckte Hand. Halleluja.
Ja, vielen Dank. Halleluja. Wir singen das Halleluja besonders zu Weihnachten. Und was feiern wir an Weihnachten? Dass Gott uns entgegengekommen ist, vor allen Dingen auch den Nichtjuden. Und wir singen dann Lob Gott, ihr Christen, alle gleich. Und darin in dem Lied, der Cherub steht nicht mehr dafür. Das heißt, was du gesagt hast, der Engel mit dem Flammenschwert, er öffnet etwas. Er steht dort als Anwartschaft auf etwas, was kommen soll. Das ist der Kern des christlichen Nachfolge in der Tora, dass diese Zeit kommt. Gleichzeitig sind wir noch mitten unterwegs, Menschen zu werden. Und wir sollen Brückenbauer werden. Für Gott, hast du gesagt, Brückenarbeit ist notwendig. Das hat mich erinnert an Rabbi Nachman. Die ganze Welt ist eine schmale Brücke und die Hauptsache ist, du sollst keine Angst haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was jetzt auch von uns in diesen Tagen gefordert ist, die nicht umzukehren, auf der Brücke weiterzugehen, aber keine Angst zu haben.
Und ich möchte noch mal sagen, was ich immer sage, bitte kontaktieren Sie mich, ich bin so gerne in Israel, gerade jetzt in dieser Stunde der Bewährung. Sie kennen meine Daten übers Internet, gerne können Sie mich kontaktieren für weitere Fragen, hebräische Ausdrücke, ich könnte noch 6 Stunden mit Ihnen sprechen. Bitte kontaktieren Sie mich, ich freue mich, denn viele kontaktieren mich und ich möchte gerne noch mehr Kontakte haben, weil ich ein dialogfreudiger Brückenbauer bin.
Ja, ich gebe in den Shownotes bei YouTube, wo das Video steht, deine E-Mail und deine WhatsApp-Nummer an. Ja. Vielen Dank.
Shabbat Shalom an alle Freunde und Freundinnen von Rechlefund und Juwel.